Markus, einmal wieder ganz klar unter diesem Gesichtspunkt, wie können wir Gott Freude machen? Und dabei ist mir so klar geworden, Martin, nochmal danke für deine Schnurpredigt, die roten Linien. Du hast die roten Linien überzeichnet, die wir eigentlich so nicht gehen sollten. Und ich habe gedacht, es gibt auch rote Linien des Glaubens, die wir nie überschreiten. Ich denke, Gott macht sich weniger darüber Gedanken, dass du noch heimlich in der Nase bohrst oder irgendwelche anderen Dummheiten machen. Ich glaube, dass du seine Größe und seine Herrlichkeit nicht mehr verstehst. Das ist sein Problem. Und dass du deswegen keinen Glauben mehr investierst. Und deswegen gehe ich mit euch zu der Geschichte von Jairus. Ich habe schon gehört, du hast da auch schon ganz kurz die Überleitung geschafft mit der blutflüssigen Frau. Aber ich lese uns diese Geschichte und möchte mit euch einige Gedanken machen über den Glaubenshelden Jairus, was er uns zu sagen hat. Ich lese aus Markus 5, Vers 21 bis 24. Und nebenbei, das ist noch aus der Jüngerschaftsschule. Ihr erinnert euch, ich habe das mal so gesagt, am Anfang gab es die Theorie, die ist in Markus 4. Da wird vom Reich Gottes, vom Senfkorn, vom vielfältigen Acker und so weiter geredet. Das Reich Gottes ist's. Und dann kommen die ersten Glaubensdinge. So die Stillung des Sturms, dann wird ein Dämon gejagt, eine ganze Legion ausgetrieben. Dann kommen die praktischen Anschauungen für die Jünger und dann kommt die blutflüssige Frau, die mitten eingebunden ist in diesen Anschauungsunterricht nach Markus 5, 21, 24 und 34 bis 43. Und als Jesus in dem Boot wieder an das jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge zu ihm. Und er war am See. Und es kommt einer der Synagogenvorsteher mit Namen Jairus. Und als er ihn sieht, fällt er ihm zu Füßen und bittet ihn sehr und sagt, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Komm und leg ihr die Hände auf, damit sie gerettet wird und lebt. Man beachte, gerettet wird und lebt. Und er ging mit ihm und eine große Volksmenge folgte ihm. Und sie drängten ihn. Und dann kommt der Einschub, den ihr letzten Sonntag schon gehört habt. Dann kommt die blutflüssige Frau dazwischen, die Jesu Gewand oder Jesu Quaste berührt am Gewand, welche für das Gesetz Gottes steht. Und dann wird sie spektakulär geheilt. Jesus sagt, es ging Kraft Dynamis von mir aus. Ach, das habt ihr jetzt letztes Mal gehört. Er aber sprach zu ihr, ich setze wieder ein bei Vers 34, dein Glaube hat dich geheilt, geh hin in Frieden und sei gesund von deiner Plage. Während er noch redete, kommen sie von dem Haus des Synagogenvorstehers und sagten, deine Tochter ist gestorben, was bemühst du den Lehrer noch? Jesus aber überhörte das Wort, das geredet wurde und spricht zu dem Synagogenvorsteher, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er erlaubte niemanden, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und Johannes, dem Bruder des Jakobus. Und sie kommen in das Haus des Synagogenvorstehers und siehe ein Getümmel und Weinende und laut Heulende. Und er geht hinein und sagt zu ihnen, was lärmt und weint ihr? Das Kind ist nicht gestorben, sondern es schläft. Und sie lachten ihn aus. Als er aber alle hinausgetrieben hatte, nahm er den Vater des Kindes und die Mutter, die bei ihm waren, mit und geht mit ihnen hinein, wo das Kind war. Und er ergriff die Hand des Kindes und spricht zu ihm, Talita kum. Das ist übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt. Und sie erstaunten, sogleich mit großem Erstaunen. Und er gebot ihnen dringend, dass niemand dies erfahren sollte. Und er sagte, man sollte ihr zu essen geben. Was für eine Geschichte. Hättest du die auch mal gerne erlebt? Dann musste eine von drei Jüngern sein. Oder Synagogenvorsteher. Ich schaue mit euch mal so ein paar einfache, ja, ich will jetzt nicht Exegese sagen, da müsste ich jetzt ganz tief einsteigen, sondern nur mal so ein paar Fakten, so mal zusammengestellt am Anfang, so zum Nachdenken. Die könnt ihr auch wieder vergessen oder nachlesen. In jedem besseren Bibelauslegungsbuch sind die da. Der Synagogenvorsteher. Sein Name bedeutet, er, Gott, möge er strahlen oder er, Gott, möge erwecken. Habe ich gedacht, passt. Als Synagogenvorsteher war er für die Ordnung in der Synagoge zuständig. Er verteilte den Predigtplan, die Aufgaben im Gottesdienst und war verantwortlich für die Instandhaltung der Synagoge. Dachte, okay, Ähnlichkeiten mit lebenden Personen sind rein zufälliger Natur. Und dann stimmt es nicht mehr, oft waren das wohlhabende Persönlichkeiten, die nur aus dieser Tatsache, weil die das Bauprojekt aus eigener Tasche finanziert wurden, zum Synagogenvorsteher gewählt wurden. Matthäus schreibt in der Parallelstelle, er war einer der Oberen. Es konnte auch ein Leiter, ein Ältester, ein Rabbi, ein Priester sein. Er konnte das nebenberuflich ausüben und auch Frauen waren als Synagogenleiterinnen, das passt jetzt wieder, bekannt. In Smyrna zum Beispiel gab es eine Synagogenleiterin, Rufina, mit Namen. Kann man sich merken, wenn man mal in diese Diskussion reinspringt. Sonderbarer Mensch, hoch angesehen, er fällt vor Jesu auf die Knie. Vor allen Leuten. Sein zerbrochenes Herz. Wir lesen die Geschichte ja nur vom Ende her. Aber was es bedeutet, wenn du Ansehen der Person, wenn du hoch angesehen bist und fällst vor anderen Leuten auf die Knie. Er hatte eine genaue Vorstellung, wie die Heilung vonstatten gehen sollte. Vielleicht hat er davon gehört, leg Hände auf, dann wird es schon passieren. Er war eingeübt in einer gewissen Tradition. Die Menge, die ihm folgte, dachte wahrscheinlich, jetzt passieren ein paar spektakuläre Dinge, wir wollen von Jesus was hören, aber sie hatten wenig Ahnung vom Reich Gottes. Ähnlich wie bei uns, wir sind in einem Zeitalter der Spiritualität, so wird es beschrieben. Die Messen, die mit Spiritismus und mit übersinnlichem Handeln sind, voll. Du kannst dir ganze goldene Nasen verdienen mit irgendwelchen Steinen, mit irgendwelchen Quarzen oder was auch immer. Komisch, nur an den Gemeinden geht dieser Boom in Deutschland vorbei. Man will Ergebnisse sehen, man will das Heilige, das das Innere berührt, aber man will sein Leben nicht ändern. Dann kommt die Entmutigung. Bemüht den Meister nicht mehr, hat keinen Zweck. Dann habe ich mich gefragt, warum er die drei Superjünger wieder nimmt. Die tauchen ja noch dreimal exklusiv auf. Einmal auf dem Berg, in der Verklärung, könnt ihr nachlesen, und dann eben in Gethsemane, als sie eingeschlafen sind. Man könnte jetzt viel über die Klagelieder ausdrücken, die da gewesen sind. Nebenbei, man weiß das aus der frommen Tradition, wenn jemand verstorben ist in der damaligen Zeit, es wurden Klageflötenspieler oder Klageweiber herbeigeholt. Und das hat eine zutiefst okkulte Bedeutung, weil die sollten verhindern, dass die Seele des Verstorbenen geraubt würde. Da könnten wir jetzt natürlich auch viel drüber nachdenken. Wir könnten über die Neuschöpfung nachdenken, die Jesus hier hervorbringt. Das war nicht einfach nur, dass ein Bein länger geworden ist oder ein Blutfluss gestillt wurde. Hier wurde was grundsätzlich Neues gemacht und zwar gerettet. Und wir könnten darüber nachdenken, dass die Frau die Blutflüsse 12 Jahre leiden hatten und das Mädel auch 12 Jahre alt war. Also wir hätten genug Gelegenheit, richtig reinzugehen, aber ich möchte mit uns ja über Glauben nachdenken. Deswegen möchte ich Jairus fragen. Jairus, was sollen wir lernen aus dieser Geschichte? Jairus, sag uns was, wie unser Glaube groß wird. Komm, Jairus, hilf uns dabei. Was können wir tun? Ich glaube, das Erste, das können wir ganz klar sehen, für Gott ist kein Ding unmöglich. Wenn wir Jairus, sie hätten heute zum Interview und sagen, Jairus, sag uns, was ist das Geheimnis? Dann sagt er, gebt Acht, fangt wieder an zu glauben, für Gott ist kein Ding unmöglich. Ich war jetzt nochmal so fasziniert, wie ich mir die ganzen Serien angesehen habe von Apollo 8, wo dieses Bild herstammt. Wie sie das erste Mal um den Mond rumgeflogen sind. Ich glaube, war 67 oder 68. Ist auch klar. 68 sind auf dem Mond gelandet. War ich gerade auf einer Jungschar-Freizeit, habe dort auf dem Transistorradio gehört. Und dann weiß ich, dann hat man dieses Bild gemacht. Sie hatten eine Kamera dabei, hatten keine Belichtungssachen und schießen dieses Bild mitten im dunklen Universum, unsere Erde. Wow, unser Gott ist so groß. Wenn wir das nicht verstehen von Jairus, von dieser Geschichte, dann können wir sie total eintüten. Gott ist viel größer, als wir das nur je geahnt haben. Selbst wenn du ein Glaubensheld bist, ich sag dir, Gott ist noch größer. Gott ist noch größer. Hör ich mal ein bescheidenes Amen. Gott ist größer. Gott ist größer. Gott ist größer. Jetzt seid ihr da. Wenn du das nicht verstanden hast, kommst du in die komplette Macherstruktur rein. Du meinst, du kannst den Himmel runterholen, aber ich glaube, am Anfang steht, dass Gott was weckt und sagt, ich bin größer, ich bin Herr über Leben und Tod. Carola, über Leben und Tod. Wenn wir am offenen Grab stehen und sagen und lesen die Stelle von 1. Korinther, wo Paulus dann sagt, dass die Auferstehung real ist, dass gesät wird verweslich, aber auferstehen wird in Kraft. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich das über dem Grab ausrufen kann von jemandem, der fromm in die Ewigkeit gerufen worden ist. Ich weiß, die so sterben, die verdunsten nicht, sondern die kriegen ein neues Leben geschenkt, weil mein Gott ist größer. Amen. Okay. Jairus, wir wollen was von dir lernen. Was ist noch wichtig? Für das Wunder, sagt er, wie ich es erlebt habe, das Erste, es war mein zerrissenes Herz über meine Tochter. Aber Paul, bitte versteh, das war nur das, was bei mir passierte. Ich wollte, dass meine Tochter lebt, dass meine Tochter gerettet wird. Ich habe mir gedacht, okay, wenn der Himmel runterkommen soll, wo habe ich dieses zerbrochene Herz? Am Freitagabend und am Samstag war ich bei meiner Tochter, die ist in die Sonnenallee nach Neukölln gezogen, 5. Stockwerk, ich glaube 106 Stufen nach oben. Plagerei, bis du die besuchst. Ich sage, ich komme nie wieder. Und dann kommst du erschöpft runter und dann siehst du, du bist gefangen im Orient. Und mein Glaube, Herr Jesus, wie sollen die Menschen dich kennenlernen? Da fährt da so ein Proll mit dem Mercedes. Ja, Lautstärke so, dass es im 5. Stock noch mit Ohrenpacks kaum ertragen kannst. Ja, so einer mit gelebten Minderwertigkeitskomplexen, der donnert da die Straße rauf und runter, ein Stück Auspuff abgesägt, wahrscheinlich auch noch, ja, fehlte nur noch der Manta-Arm. Dann wäre alles klar gewesen, verstehst du? Ich habe gedacht, wie kann dieser, am erst so ein Hals, ja, ich sage, Mann, man müsste den aus dem Verkehr ziehen, wo sind die Bullen, ja, verstehst du, dann habe ich gedacht, aber das nächste war, Herr Jesus, habe ich noch ein zerbrochenes Herz über seine Verlorenheit. Als ich dann die Nachrichten vom Schwulen- und Lesbenfest, von der Demo da draußen gehört habe, da war mein Ding wieder hoch, ich sage, Herr Jesus, Sodom und Gomorra. Wenn ich wirklich will, dass die Gegenwart Gottes kommt, wir brauchen wieder ein zerbrochenes Herz. Ich möchte euch sehr ermutigen, geht nochmal mit den Augen durch diese Straße, fahrt vielleicht nochmal U-Bahn, um zu sehen, wie die Menschheit wirklich nach Leben dürstet. Und ich sage, ach, ich habe lebendiges Wasser, ich leihe mir dann vielleicht eine Flasche von Aaron, ja, verstehst du? Das zerbrochene Herz. Als Zweites die Begegnung mit Jesus. Ich glaube, ich kann noch so ein zerbrochenes Herz haben, ohne die Begegnung mit Jesus geht gar nichts. Und dann dass ich bereit bin, meine Knie vor ihm zu beugen, unabhängig von dem, wer mich sieht. Das kann ich bringen, würde Jairus sagen. Und ich bin ganz kurz in die Kirchengeschichte reingegangen und habe so ein paar Namen hier rausgenommen. Frank Battleman war ein Pastor, dessen Tochter gestorben ist, mit 2, 3 Jahren, wenn ich das richtig behalten habe, ganz rechts oben. Er war Pastor, Prediger, hatte Kontakt zu Wales, aber er lebt in Los Angeles. Und sein Herz war zerbrochen. Am Grab hat er gesagt, Herr Jesus, egal was ist, ich will dir zu 100% folgen in allem, wo du mich hinführst. Und er wurde über 1, 2 Jahre hinein, wurde er in ganz tiefe Gebetslasten hineingeführt. Und man sagt, manchmal hatte die Frau Angst, er stirbt über den Nachtgebeten, weil er den Schmerz, die Zerbrochenheit Gottes über die Verlorenheit von Los Angeles gespürt hat. Frank Bertelmann, am Mittwoch in der Gebetsstunde werde ich über seine Geschichte uns was vorspielen. Sei dabei. Da wird über seine Geschichte genauer erzählt. Hört euch diesen Mann an. Aber parallel dazu in den Südstaaten an einer Bibelschule von Charles Fox Braham passiert es, dass er über die Taufe im Heiligen Geist nachredet und da kommt hier unten die Agnes Osman. Ich nehme an, hier vorne, so die hier. Die Frau auf einmal erlebte die Taufe im Heiligen Geist und fing an im Sprachengebet, was Braham als Chinesisch lokalisierte. Und dann fing sein Hunger an. Er wollte sehen, dass der Himmel sich runterbeugt und hat angefangen, nur über die Taufe im Heiligen Geist zu reden. Wir als Pfingstler buchen das ja irgendwie und der Ferner liefen ab. Ja? Und hinter einem Vorhang war William J. Seymour. In den Südstaaten Rassentrennung. Er durfte am Gottesdienst so nicht teilnehmen. Er musste hinter dem Vorhang sitzen. Und er hört davon, dass der Geist ausgegossen ist, dass es eine Taufe im Heiligen Geist gibt. Und er lässt es nicht los. Er sagt, ich will das haben, ich will das haben. Wird dann eingeladen nach Los Angeles. Hier zieht sich dann der Kreis langsam zu. Wenige Leute, die ein zerbrochenes Herz hatten, die vor Gott waren, erlebten ein Wunder ohne Ende. Und aus der ersten Gemeinde wird er rausgewiesen. Er scheitert kläglich dran, weil er zu viel über den Heiligen Geist gesprochen hat. Und in einer alten Methodistenkirche fängt er dann an, drüber zu predigen. Die Azusa Street. Und man sagt, es gab Bananenkisten, wo die Leute drauf gestanden haben. Holzkisten. Gestampfter Boden. Eine Lagerhalle war leergeräumt worden. Und er, wenn er gepredigt hat, hat er immer vor der Predigt den Kopf in die obere Kiste reingetan. Und hat gebetet. Und dann sind spektakuläre Heilungen passiert. Ah, ihr müsst Mittwoch kommen und das hören. Die Geschichte. Ich werde nur ein Band abspielen. Die Geschichte müsst ihr hören. Damit euer Glaube wieder groß wird. So nur eine Anekdote. Da kommt jemand und sagt, er hat den Kopf noch drin, so wenn ich das richtig behalten habe. Und sagt, da ist jemand mit einem Holzbein, da hat er so lauter Wunden darunter. Und die heilen nicht, komm, bet mal, dass das gesund wird. Da sagt er, nimmt ihm das Holzbein ab, wie soll denn das Bein sonst nachwachsen? Und er geht nachher ohne Holzbein wieder raus. Das ist nachgewachsen. Der ganze obere Raum war voll von Krücken, die da waren. Weil einer anfing, die Last zu teilen, vor Gott war und sagte, alles, Herr, komm mit deiner Herrlichkeit. Weil Leute anfingen, darüber zu reden, der Geist ist ausgegossen auf alles Fleisch. Weil eine einfache Frau auf einmal in Chinesisch beten konnte, weil ein Schwarzer hinter dem Vorhang auf einmal sagte, ich will Leidenschaft haben. Er war auf einem Auge blind, er hinkte irgendwo, war ein Kind von einem Sklaven. Er war schwarz. Er wurde verachtet Und in Azusa Street für die damalige Zeit das erste Mal saßen Weiße und Schwarze gemeinsam und erlebten die Gegenwart Gottes. Ach, ich müsste jetzt so viel, aber ich will ja neugierig machen auf Mittwochmorgen. Ich begeister mich. Mehrfach musste die Feuerwehr anrücken, weil aus den Fenstern heraus Flammen herausschlugen vom Heiligen Geist und sie hatten nichts zum Löschen. Mitten Mang fing an, dort ein Gesang, wo die Gemeinde gar nicht mitgesungen hat, an, im Raum sich breit zu machen, himmlischer Gesang. Eine Wolkensäule kam runter. Kinder haben mit den Wolken gespielt und manche brachten Flaschen mit, weil sie das gerne auffangen wollten. Das heißt, Azusa Street, ich will es nochmal, habe ich ja oft hingebracht, was hier in Berlin geschehen ist. 1954, 1955, 1954 in einem Zelt am Zoo 4600 Leute, die ihr Leben Jesu gegeben haben, die sich in ein Neugeburtenbuch hineintragen ließen. Das war ein Zelt. Das Zelt der Volksmission im Wedding ist da nicht mit genannt. Hier unten sehen wir so eine kleine Taufe. Manchmal, wenn ich traurig bin, sage ich, will ich das wieder haben. Und die Berliner Illustrierte Zeitung, der Vorläufer der BZ, hatte ganzseitig Heilung im Zelt am Zoo. Lahme gehen und Blinde sehen. Ich möchte diese Heiligkeit, diese Herrlichkeit Gottes wiedersehen. Und vielleicht brauche ich diese Zerbrochenheit eines Jairus wieder. Dass ich sage, unsere Gemeinden sterben. Unsere Gemeinden brauchen Erweckung. Herr Jesus, komm du doch wieder mit deinem Geist. Ich will mich nicht mehr mit dem Normalen zufrieden geben. Ich möchte seine Herrlichkeit wiedersehen. Jairus, komm, erzähl uns. Erzähl uns, was geht. Er sagte, was sicher kommt. Die Menschen werden sagen, das ist alles nicht möglich. Und ich will euch sagen, das ist das, was sich festgesetzt hat in unserem pfingstlichen Glauben. Wir sahen schöne Geschichten, schön für Seymour, schön für die Pfingstbewegung, schön, was in den 50er Jahren in Deutschland war, schön für uns. Wir haben uns daran gewöhnt und wir sahen, es ist eigentlich nicht mehr möglich. Wir sagen zwar, es ist noch möglich, aber unser Herz ist ganz woanders und wir verstehen es nicht mehr. Geht euch das auch so? Ich habe euch ja oft gesagt, wenn Kranke kommen und ich soll für die beten, dann muss ich ehrlich gestehen, dann denke ich mal, wie sage ich das, wenn jetzt nichts passiert? Wie schicke ich denjenigen wieder weg? Und ich habe mich entschieden, ich sage, ich will das nicht mehr. Ich will das nicht mehr, weil ich möchte nicht mehr auf Menschen hören, die mir sagen, das geht nicht. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Bei Gott sind alle Dinge möglich. Ich möchte wieder den Pfingstglauben haben, dass es wirklich passiert. Und ich möchte die Zerbrochenheit wieder haben für die Menschen, die draußen sind, die nicht mehr wissen, was rechts und links ist. Ich möchte mir den Mund nicht mehr darüber zerreißen, dass es nicht funktioniert. Aber es kommen Menschen auch aus den eigenen Reihen, aus der eigenen Theologie, aus den eigenen Sachen. Was war denn, wie Pfingsten mit der Azusa Street Bewegung nach Deutschland kam? Dann hat man gesagt, das war ein Geist von unten. Aber ich sage euch, wenn es denn passiert, da kommt viel Ungutes mit hinein. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Aber ich möchte, dass das Licht die Finsternis hinaustreibt. Das ist mein Bestreben, dafür möchte ich noch leben. Manche fragen mich, was möchtest du machen, wenn du hier in Rente bist? Wenn du ganz raus bist hier, ich sage, dann möchte ich Erweckung erleben, das weiß ich. Wie das aussieht, ist mir egal. Das Zweite, Jairus, hilf mir. Mitten in meinem Unglauben brauchte ich den Zuspruch von Jesus. Fürchte dich nicht, glaube nur. Ohne das Wort Gottes kein Glaube. Ich möchte euch nochmal ermutigen, möchte mich ermutigen, lass dich durch nichts abbringen vom Tag, um im Wort zu studieren. Woher soll der Glaube denn kommen? Fang an, wieder Erweckungsgeschichten zu lesen. Fang an, dass dein Glaube groß wird, wie du gesagt hast, dass du wirklich sagen kannst, Jesus, ich liebe dich, dass es nicht nur eine Floskel ist, sondern zu sagen, ich bin wieder so begeistert. Wenn Angst kommt, bringt das Unglaube hervor. Deswegen sagt der Herr Jesus ganz gezielt, fürchte dich nicht. Glaube nur. Und das Fünfte. Ich denke, diese erwecklichen Dinge, das lerne ich von Jairus, kommen nicht durch Klageweiber. Entschuldigt mal, wenn ich diesen Begriff so gebrauche. Es waren Flötenspieler, die waren wahrscheinlich männlich. Wir haben in unseren Gemeinden, ich glaube, ganz viele Strukturen reingebracht, die eigentlich Erweckung nicht hervorbringen. Wir könnten einen riesen Gospelchor hier stehen haben. Es würde unserem Gefühl gut tun, vor allem wenn du Gospel magst. Aber ich sag dir, die Herrlichkeit Gottes, wenn sie kommt, wenn sie kommt, wenn sie kommt, wenn die Wolkensäule sich wirklich lagert, wenn die Feuerwehr nicht nur draußen Übungen macht mit der Hebebühne, sondern wenn sie kommt und denkt, hier brennt's, weil Flammen herausschlagen, feurige Zungen kommen. Ich bin überzeugt, dann bleibt bei uns keiner mehr sitzen. Und dann wird es nicht mehr das Dominierende sein, ob ich geheilt werde oder nicht, sondern dann passiert hier innen drin was. Und ihr Lieben, danach habe ich Sehnsucht. Ich möchte nicht mehr Religion spielen. Und wir haben alle eine Neigung dazu, dass wir religiös sind. Keiner, der hier ist, kann das irgendwie wegschieben. Es kann dir helfen, einen ersten Schritt zu gehen. Aber ich möchte wieder an den Punkt kommen, wo ich sage, Herr Jesus, ich habe wirklich leere Hände. Das nicht nur liturgisch sagen, sondern das auch meinen. Aber dann bin ich wieder ganz am Anfang bei Jairus, der sagt, bei Gott sind alle Dinge möglich. Amen. Das heißt, er kann auch mit Paul zurechtkommen, der sich an ganz viele religiöse Übungen gewöhnt hat. Wisst ihr, man kann ganz viel machen. Je mehr Menschen da sind, umso mehr kannst du Menschen manipulieren. Wenn du dafür ein Beispiel brauchst, sieh dir die Dokumentation vom Sportpalast an, wo einer ganz laut schreit, wollt ihr den totalen Krieg? Und die ganze Meute schreit ja. Du kannst Massen manipulieren. Und je mehr Leute da sind, umso mehr kannst du es machen. Und das kann man auch auf frommer Ebene bringen. Aber das will ich nicht. Ich will das Reale, ich will das Wahre, das echte Leben, was von Gott kommt. Und halte fest, es wird nicht kommen, indem wir irgendwelche Klageweiber engagieren. Ich möchte nicht mir ständig den Tod ansehen. Du kannst dir die Statistik jetzt wieder anlesen, wie viele aus der Kirche ausgetreten sind. Und dann sagst du, wir sind der traurige Überrest. Ach, und ein trauriger Überrest hat in der Bibel eine hohe Berufung. Also, Herr, komme bald. Nein, ich möchte mich nicht auf das konzentrieren, was nicht möglich ist. Was wäre, wenn in der Sonnenallee in Kreuzberg die ein oder andere Moschee zumachen müsste und damit Gottes Güte dort gelobt und gepriesen würde, weil dort Feuerflammen rauskommen? Was wäre denn möglich, wenn Neukölln einen Markt hätte, der nicht von Türken mit muslimischem Hintergrund geprägt werden, die gutes Obst verkaufen, sondern dass an jedem Stand oben steht, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Was wäre? Können wir uns auf das konzentrieren? Wenn die Erweckung kommt, dann geht die durch. Du kannst die Geschichte Berlin ansehen. Berlin hat solche Dinge erlebt. Kannst du glauben, dass 20% aller Berliner demnächst zum Gottesdienst kommen? Ich merke dein Nein. Es hat's gegeben. Es hat's gegeben in Berlin. Und warum sollte Gott es heute nicht nochmal machen? Ihr Lieben, ich möchte Jairus fragen, sag mal, wie ist es? Und dann kommt vielleicht am Ende wieder ein Wort von ihm genügt. Und eine tote Kirche lebt wieder. Wenn er unsere Hand fasst und sagt, steh auf, Und wenn er uns dann vielleicht sagt, gibt zu essen, was wäre dann? Ihr Lieben, ich habe mein Herz mit Jairus ausgeschüttet, habe ganz wenig von Azusa Street erzählt, habe euch ein paar Namen gezeigt. Es fing mit einigen wenigen Leuten an und dann ging's durch. Und ich möchte eine Ermutigung aussprechen. Vielleicht gibt es unter uns Beter, die sagen, ich bin mit meinem jetzigen Gebetsleben nicht zufrieden. Ich möchte nicht mehr betteln, sondern ich möchte einfordern, Herr Jesus, komm mit mir. Die Gemeinde stirbt. Die Gemeinde Jesu Christi in Deutschland stirbt. Herr Jesus, komm mit mir. Und wenn dann die Entmutiger kommen, dann sagst du, die sind mir vollkommen wurscht. Ich lerne von Jairus, wie er hört, Glaube, sie schläft nur. Was wäre, wenn wir Jairus' Geschichte auf unsere Gemeinde übertragen würden? Wenn du die Geschichte Jairus auf dein Glaubensleben übertragen würdest? Ein Wort von ihm genügt. Und wenn ich mich dann vor euch mächtig blamieren sollte, weil ich umfalle und ihr dann hört, was ich alles an Unglaube gelebt habe, dann will ich das gerne in Kauf nehmen. Ich möchte seine Herrlichkeit wieder sehen. Ich möchte sehen, wie sich seine Güte lagert. Wo mein Leben sich anders ausrichtet, nicht nach mir, meiner, mich, was geht am besten, was funktioniert noch, sondern dass er Ehre bekommt, weil das stand am Ende. Am Ende stand, da hat Gott ein heiratsfähiges Mädel mit 12 Jahren eine neue Zukunft gegeben. Die wurden damals in dem Alter verheiratet nebenbei. Da ist neues Leben geboren worden. Wenn du darüber nachdenkst, wie du Gott eine Freude machen kannst, ich sehe was, was du nicht siehst. Ich möchte meine Augen wieder öffnen für die zukünftigen Möglichkeiten, die Gott gibt. Und ich möchte beten, Herr Jesus, dass du mir die Gnade gibst, dass ich das noch sehen darf. Dass ich noch dabei sein darf. Nicht aus der Himmelsperspektive, sondern hier auf Erden. Solange ich schnaufen kann, Herr, dass ich das noch sehe, wie du deine Hand über Berlin ausstreckst. Wie ich mich nicht mehr ängstige über die islamische Welt, sondern wie ich sehe, wie deine Gnade sich eine Beute holt, die in Ewigkeit bleibt. Ich möchte hineinbeten in die chaotischen Ecken der Schwulen- und Lesben-Szenen, Herr Jesus. Sie wissen nicht mehr, was rechts und links ist. Wenn der Christopher Street Day kommt, Herr Jesus, dass du mit deiner Herrlichkeit kommst, dass sie freigesetzt werden für Zeit und Ewigkeit. Ich möchte nicht drüber sagen, das taucht alles nichts, die sind alle falsch. Ich möchte sie anfangen, lieb zu haben und meine Knie beugen, dass sie dich erkennen. Ich möchte mich nicht zufrieden geben mit der Macht der arabischen Clans in Berlin. Deine Macht ist viel größer und nimm dir die Starken zum Raube, Herr Jesus. Ich möchte nicht darüber sinnieren, dass der Islam uns überholt. Ich möchte sagen, du bist stärker, du bist größer. Du bist der Gott, der alles kann. Und ich möchte viele Leute aus der islamischen Welt ganz neu begehren. Ich möchte nicht über sie schimpfen, sondern ich möchte sehen, wie deine Güte sie erreicht. Ich danke dir für die Botschaft von Aaron, für die mutigen Schritte. Erwecke in uns Leuten, die gehen. Erwecke in uns die Beter, die zu dir schreien, die sich nicht zu schade sind, die Nachtstunde zu opfern. Jesus, wenn du unserer Gemeinde noch mal gnädig sein willst, dann komm mit uns. Unser Kind stirbt. Er soll errettet werden. Und lass uns dein Wort hören, dass wir Glauben bekommen, dass alle Dinge möglich sind, dem, der da glaubt. Amen.